Wie viele Leute arbeiten heute für dich?
Bei Berlin Cuisine sind wir 150 Köpfe. Krass. Und haben dann nochmal 150 kurzfristige Beschäftigte, um den Service abzudecken. Genau, und dann, also Köpfe mal. Wahrscheinlich so 450, 500.
Das gehört dir.
Das gehört mir.
Also bin ich echt sprachlos, ja. Wie man,
ich meine mal auch, ja. Lifehack. Was deine Performance am heimischen Herd deutlich verbessert, sind drei Zutaten. Und zwar
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Max Jensen. Und er erzählt uns, warum er das schöne München verlassen hat, um in Berlin beim Sternekoch Kolja Kleberg seine Ausbildung zum Koch zu machen. Dann um ein Haar einen Dönerladen übernommen hätte und heute eines der besten Catering-Unternehmen in Berlin führt und nebenbei nicht nur Speiseeis macht, sondern sich auch um die Eisflächen der Eisbären hier in der Anschutzarena kümmert. Willkommen, Max.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. Freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr, sehr gerne. Du wurdest mir mehrfach empfohlen. Von daher war es eine logische Konsequenz, dass du hier bist. Stell dich doch mal kurz in eigenen Worten vor.
Also, ich bin Max, bin 38 Jahre alt. Muss ich kurz überlegen. Ich bin 38 Jahre alt, bin zweifacher Vater. Meine Kinder sind 2 und 0. Das heißt, spielen aktuell eine große Rolle in meinem Leben.
Klar.
Und bin Koch, irgendwann dann auch zum Unternehmer geworden. Und meine Hauptunternehmung ist Berlin Cuisine. Das ist ein Premium Event Catering. Da beschäftigen wir so 150 Köpfe ungefähr und dann nochmal einen ganz guten Aushilfepool. Und genau, und wir bauen in der Uber Arena, da bauen wir sozusagen alle Sachen um. Ja, also wir bauen von Eis auf Basketball, von Basketball auf Konzert, von Konzert wieder aufs Eis. Genau. Okay. Das sind eigentlich meine zwei Hauptunternehmungen.
Also ich merke schon, da bin ich schon ausgestiegen. Du bist gelernter Koch. Wir müssen unbedingt rausfinden, warum du auf der einen Seite caterst und auf der anderen Seite ja quasi Facility Management oder Baudienstleistung erbringst in einer der größten Event-Arenen, die wir hier in Deutschland haben, in Berlin. Unternehmer warst du von Anfang an? Also Unternehmerhaushalt, ja oder nein?
Auf jeden Fall Unternehmerhaushalt, ja. Also meine Mutter auch selbstständig, mein Vater auch selbstständig. Mein Vater hat eine Filmproduktion. Meine Mutter ist Schauspielerin und ist jetzt coacht jetzt und unterrichtet an der Uni, ja, aber halt beide immer selbstständig gewesen. Genau, obwohl ich so sagen würde, mich hat das Unternehmertum eigentlich erst so ein bisschen später gepackt. Ich glaube, vom Selbstverständnis wollte ich schon auch irgendwie doch immer gerne Chef sein oder so für mich selbst verantwortlich, ja.
Ja.
Genau, das habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen.
Also wir hatten ja so ein paar Gäste hier, die waren so Schulhofdealer, nenne ich sie sehr gerne. Damit kannst du jetzt nicht glänzen. Also du hast quasi weder...
Ah doch, Gameboy-Spiele,
okay.
Gameboys, das war eine Zeit lang. Eigentlich als eBay losging, da war ich so 12, 13, ja. Und da haben wir sozusagen, da war der Gameboy schon... ich kenne mich mit den Konsolen nicht so gut aus, aber wir haben auf jeden Fall sozusagen Gameboys und Gameboy-Spiele immer von Jüngeren in der Schule bezogen und dann auf eBay weiterverkauft.
Crazy, okay. Du bist ja, glaube ich, in Berlin groß geworden, bist dann nach München gegangen, hast da auch ja Abitur gemacht. Wie kommt man denn dazu zu dem ganzen Kochthema?
Also ich bin in München geboren und bin, als ich 6 war, mit meiner Mutter zusammen nach Berlin und bin dann, als ich 17 war, nochmal für 2 Jahre nochmal nach München gegangen, um dort Abitur zu machen.
Zum Feinschliff.
Genau, zum Feinschliff. Genau, also mein Vater hat immer in München gewohnt. Meine Mutter und mein Vater haben sich in München kennengelernt. Meine Mutter ist dann mit ihrem neuen Mann und mir nach Berlin und dann hat mein Vater praktisch nochmal für den Feinschliff verantwortlich, so wie du gerade gesagt hast. Als ich mit 17 von Berlin nach München bin, da war es so, da hat es mich eigentlich sofort wieder zurück nach Berlin gezogen. Und da ich in den Ferien immer hier als Koch gejobbt habe in einer Küche, ja, lag dann die Kochausbildung nahe, die ich dann antreten wollte, genau.
Und dann hast du quasi während der Schule, glaube ich, ein Praktikum gemacht in Berlin, oder?
Genau, also ich habe in der 9. Klasse Betriebspraktikum bei Stella Alpina in der Suarezstraße.
Ja.
Gibt es auch heute noch ein erfolgreiches italienisches Restaurant.
Das kennt man ja.
Genau, und dort war Kolja Kleberg jeden Sonntag, wenn Ruhetag im V war, immer dort essen.
Also er hat damals schon sein Sternerestaurant hier in Berlin gehabt?
Genau, am Gendarmenmarkt.
Und er hat sich quasi freiwillig entschieden, am Ruhetag immer in Stella Alpina essen zu gehen.
Super. Und ich habe in Stella Alpina gejobbt.
Okay.
Und als ich dann Koch werden wollte, hat Hansi, ja, mega cooler Typ, hat mich, also begleitet mich immer noch.
Ist der Eigentümer vom Stella Alpina?
Genau, ist der Eigentümer vom Stella Alpina. Der hat gesagt, bei uns kannst du nicht Koch lernen, du musst richtig gut lernen. Und dann hat er gesagt, dann fragen wir am Sonntag Kolja Kleberg, wenn du ihm die Pasta servierst.
Wahnsinn.
Genau, und das habe ich gemacht. Dann habe ich ein Praktikum in den Sommerferien gemacht mit einer Aussicht auf eine Ausbildungsstelle.
Während des Abiturs war das?
Ich war schon in München, das war praktisch zwischen 11. und 12. Klasse.
Okay.
Genau, und dann habe ich 6 Wochen dort ein Praktikum gemacht. Am Ende hieß es, du darfst eine Ausbildung machen. Und ich habe gesagt, das war zu anstrengend, ich mache die Schule weiter. Genau.
Also wir reden von Sternengastronomie, 70, 80 Stunden die Woche.
Auf jeden Fall.
Und da warst du nach den 6 Wochen Praktikum auch einmal durch und hast gesagt, das kann ich gar nicht leisten.
Ich war zu schwach. Ja. Mhm. Also ich war dafür noch nicht gemacht. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich komme nach dem Abi wieder.
Und dann hast du einfach gesagt, ich muss mich erstmal vorbereiten, hast Abitur durchgezogen.
Genau,
und
in München.
Und standst dann wirklich 2 Jahre später nach dem Abi für eine Ausbildung zum Koch beim Koya Kleberg.
Am 1.9.2006.
Wahnsinn.
Genau, das war der Sommermärchen, Sommer. Da habe ich erst Abi gemacht, das war wahrscheinlich so im Mai oder so vorbei. Dann diesen mega Sommer gehabt, umgezogen, erste eigene Wohnung nach Berlin und dann ging die Ausbildung los. Habe ich 3 Jahre dort bei Koya Kleberg gelernt, danach dann dort auch noch ein bisschen gearbeitet und dort dann im Prinzip die Liebe fürs Kochen und eigentlich so eine Spitzengastronomie ist mehr als nur Kochen. Das ist so wie eine Sportmannschaft, ja, das reißt einen sozusagen mit Haut und Haar, mit allem mit.
Und sag mal, 2000, muss ja Ende der Ausbildung so 2009, 2010 gewesen
2009,
sein.
Genau.
Sternengastronomie, wie viel Millionen verdient man denn da als Koch? Dann lacht er.
Gute Frage. Also es war so, ich habe während meiner Ausbildung, konnte ich ahnen, was sozusagen unsere Küchenchefs verdienen. Was Koya Kleberg verdient hat, weiß ich nicht.
Genau.
Ja? Aber sozusagen, da ist dann so bei 5 brutto ist Sense.
Als
Küchenchef. Als Küchenchef in so einer Küche.
Und was verdient ein Koch in der Sterneküche zu der Zeit? Was war so dein erstes Gehalt?
Also mein erstes Gehalt war 1,4. Ja?
1,4 brutto.
1,4 brutto, genau. Da bleibt dann 1,060 sind übrig geblieben. Damals hat eine Wohnung aber auch nur 300 gekostet, ja.
Ja, das stimmt. Aber du denkst natürlich als Kunde, vorne raus kosten die Essen irgendwie 300, 400, 500 Euro pro Person mit Weinbegleitung und so weiter. Und hinten der Koch geht dann mit 1,4, 1,5, 1,6 brutto nach Hause. Ist hart.
Aber du brauchst halt viele Leute, ne? Also wir waren sicher 15 Köche in der Spitze dort. Und das Restaurant hat 60 Sitzplätze gehabt.
Ja, ich will aber was lernen. Sterne-Gastronomie ist wirklich hartes Brot. Die meisten Läden gehen zu und haben zwischendurch selten Geld verdient, oder?
Auf jeden Fall. Es gibt einige Hotels, die sich im Prinzip so ein Sterne-Restaurant auch als Kundenmagnet praktisch, ich würde sagen, eher als Marketinginstrument.
In Süddeutschland viele, ne?
Ja, auch. Wo man dann hinfährt, auch weil sie dort praktisch dieses 2-Sterne- oder dieses 3-Sterne-Restaurant haben. Ja. Und dann gibt es immer wieder auch Restaurants, die, glaube ich, ein gutes Geschäftsmodell dahinter haben, aber es ist super schwer.
Und es ist primär auch ein Geschäftsmodell, was sich nicht über Essen hebelt, sondern über Getränke. Ne?
Auf jeden Fall.
Weil du hast bei den Speisen schon einen relativ hohen Arbeitseinsatz und Wareneinsatz, kannst die selten für 100, 200, 300% mehr verkaufen. Das ist ja bei Weinen und bei guten Spirituosen schon anders.
Das stimmt. Es ist so, alle diese, also jedes Sternrestaurant hat eigentlich sozusagen das Heftigste ist immer die Personaleinsatzquote.
Weil die katastrophal hoch ist.
Ja, weil die katastrophal hoch ist, genau.
So, jetzt warst du Koch dort, hast dann noch ein bisschen weitergearbeitet nach der Ausbildung und dann ging schon die Selbstständigkeit oder was hast du danach gemacht?
Dann bin ich erstmal ins Rheinstoff gegangen, zu Daniel Achilles. Das war damals so der Enfant Terrible, obwohl das war eigentlich immer Tom Raue. Aber also das war derjenige, der kam von Juan Amador aus Frankfurt und hat so ein bisschen so diese Molekularküche so nach Berlin gebracht. Der hat eigentlich gar nicht so molekular gekocht, aber das hat man ihm so nachgesagt. Mhm. Und ich wollte da unbedingt arbeiten, hat auch geklappt. Ja,
ein bisschen gewechselt.
Ja, genau.
Wie viel Aufpreis musste man dir denn bezahlen
200,
für diesen Wechsel?
200 brutto.
Du bist dann für satte 1,6, 1,7 rüber gewechselt, 1,6. Brutto?
1,6? Ja, 1,6 glatt.
Wahnsinn.
Genau, ja.
Wahnsinn.
Ja, nee, das, genau. Und da, dort habe ich dann Felix kennengelernt, mit dem habe ich später Berlin Cuisine zusammen gegründet. Genau, habe mega Zeit gehabt. War leider nur ein halbes Jahr dort, weil es ist einfach, wenn du für 1,6, 70, 80, 90 Stunden arbeitest, dann ist es so, dann muss irgendwas anderes ja immer noch mitkommen. Und ich habe einfach unglaublich viel gelernt.
Ja.
Und nach 5 Monaten musste ich den Posten wechseln. Ja, also die Küche ist so eingeteilt, meistens immer in Saucier, das ist der Fleisch und Soßen macht.
Ja. Ja,
meistens auch noch den Fisch mit. Entremetier, der macht die Beilagen.
Ja.
Und dann gibt es Garde-Manger, das sind die Vorspeisen, und die Patisserie, die machen die Desserts.
Mhm.
Und dort war Garde-Manger, Patisserie ein Posten. Und da war ich mit Felix zusammen, das war sozusagen mega, super inspirierend. Ja. Und dann bin ich zu den Beilagen gekommen und das war dort so der Posten, da habe ich wenig Input bekommen. Mhm. Ja. Und das hat nicht gepasst. Und dann musste ich sozusagen zwangsläufig den Laden verlassen, weil ist ja nicht alles für Geld, ne? Sondern aber sozusagen, wenn man wenig Geld und kein Lernen, Das bringt's nicht.
Du bist sehr wissbegierig, ne? Also du bist gerne bereit, auch auf Geld zu verzichten und dafür Wissen dir anzueignen.
Unbedingt.
Hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du, wenn du damals verreist bist, in Urlaub gegangen bist, dann hast du dir in diesen Destinations, wo du hingeflogen bist, also Barcelona, Portugal etc., hast du dir immer Sternrestaurants gesucht und hast genau. In deinem Urlaub da 1 bis 2 Tage mitgearbeitet.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich richtig cool. Also das ist auch das Geile an diesen Sternerestaurants, ja, weil es so ist, die haben immer zu viel Arbeit für zu wenig Leute und die haben vor allen Dingen viele Arbeiten, die halt jemand, der schon ein bisschen was kann, sofort machen kann.
Ja.
Ja? Erbsen auseinanderpulen, Kräuter zupfen und sowas, ja. Und deswegen ist man da eigentlich ein willkommener Gast, ja, insbesondere bei Restaurants, die kein Hotel im Rücken haben, wo man dann nicht diese HR-Abteilung hat, wo man 1000 Zettel ausfüllen muss, sondern eben, wo die halt sagen, komm rein. Und mach 2 Tage mit, genau.
So, das heißt, du hast dir das immer schon angeguckt. Und ich glaube, so entstand auch die Idee von Felix und dir. Wir machen jetzt mal eine Reise.
Genau.
Gucken uns die 10, 20 besten Restaurants der Welt ab, schneiden uns bei jedem 5-10% raus und bauen danach selbst das beste Restaurant der Welt.
Ich hätte es nicht besser sagen können.
Wahnsinn.
Das war,
erzähl mal die Story.
Also genau, das war unser Plan. Wir haben, Reinstoff war 2010. Mhm. 2010 sind wir auf die Idee gekommen. Und also wir wollten uns selbstständig machen. So wie du gerade meintest. Und im Prinzip haben wir gesagt, wir brauchen dafür Input. Und ich wusste, dass man über diese Praktika halt super Input kriegt. Ja? Und dann haben wir gesagt, wir müssen eine Reise machen und die Sachen angucken. Und dann ging es so ein bisschen zur Finanzierung von dem Ganzen. Und ich hatte vorhin erwähnt, ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, mein Vater ist Filmproduzent.
Ja, eingangs gesagt, stimmt. Ja.
Genau. Und der produziert viel für die Öffentlich-Rechtlichen und weiß im Prinzip sozusagen halt, wie man ein Filmprojekt finanziert bekommt. Und dann haben wir hier in Berlin Pilot gedreht. Ja. Im Prinzip haben wir dann nachgestellt, Felix und ich klopfen an einem Restaurant an und gehen dann da rein und erleben irgendwas Lustiges. Mhm. Ja. Und dann haben wir diesen Piloten eingeschickt und dann bei allen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Bayerische Rundfunk und der WDR, beide haben zugeschlagen. Der eine hat 150.000 gegeben, der andere hat 50.000 gegeben.
Für die Produktion dieses Films.
Ja, genau. Wir wollten einen Kinofilm machen, ja. Genau. Der Regisseur vom Ganzen, der hat an der HFF München, also an der Hochschule für sozusagen, der war gerade Student, mhm. ja. Und wir konnten alle unser Glück nicht glauben. Und dann sind wir recht schnell, haben wir sozusagen einen groben Plan gemacht und dann haben wir eine erste Reiseroute designt. In Bangkok ging es los. Okay. War noch nie in Bangkok. Wir sind, also absolut der Hammer. Also wir 9 Monate lang durch Südostasien, aber bis hoch nach Japan, China, Taiwan, Indien, also sozusagen das haben wir alles mitgenommen, haben 13 Länder und 18 Restaurants in der Zeit besucht. Und das Filmteam war im ersten Monat mit dabei, im vierten und im letzten.
Ja.
Genau. Also weil, und am Anfang sind wir halt zusammen hingereist, ja. Und dann haben wir schon gemerkt, du wirst das ja hier mit dem Podcast auch merken, man muss die Sachen auch vorbereiten. Also wir sind dann eigentlich immer zuerst dann ins Land gereist, haben dann schon die Köche und so kennengelernt und haben denen dann gesagt, und übrigens in 2 Monaten kommen wir nochmal wieder und da müssen wir nochmal einen Schnelldurchlauf hier von unserer Reise machen.
Also gut vorbereitet einfach.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, genau, also ich habe ehrlich gesagt eigentlich immer die geilste Zeit meines Lebens.
Ja, ich glaube auch.
So, aber ich muss sagen, die war schon besonders stark.
Und die war besonders stark und ihr kamt dann auch wirklich zurück mit einem Kinofilm. Also dieser Film lief in Kinos, ist heute in Mediatheken sowieso, ich glaube auch bei Netflix oder Amazon. Wie hieß der Film?
Guerillaköche auf der Suche nach dem Rezept des Lebens. Genau. Ist eigentlich, ich sag mal, ist ein Roadmovie über 2 Heranwachsende, die in dem Film viel Bier trinken und auch mal eine Zigarette rauchen. Und zwischendrin eben sozusagen der rote Faden sind halt die Köche und die Restaurants, die wir besuchen.
Und dann kamt ihr quasi aufgeladen mit den Steroiden des Kochens zurück, ja?
Absolut.
Und wolltet jetzt quasi jetzt eigenes Restaurant.
Das war der Plan.
Ja, erzähl mal, wie gut der lief.
Ja, du hast ja schon ein bisschen Intention jetzt gegeben. Also wir wollten ein Restaurant machen. Aus heutiger Perspektive ist es klar, dass es nicht geklappt hat. Weil wir waren 2 junge Wilde, die gut kochen konnten. Aber das Geschäftsmodell Restaurant per se ist eigentlich kein besonders starkes. Also sozusagen hoher Upfront-Invest, der eigentlich mindestens so wie ein Auto eigentlich beim Einbau in den Laden meistens den ganzen Wert sofort verliert.
Ja.
Und dann ist es ja nicht so, dass es nicht in Berlin auch noch sozusagen andere Gastronomen und Restaurants gibt. Und selbst die richtig guten und erfahrenen haben ja auch nicht 100% Trefferquote.
Ja, so ganz klassische BWL-Metriken heißt erstmal langer Mietvertrag, recht teurer Mietvertrag, weil Berlin, dann hast du so 50 bis 200.000 Euro Kücheneinbau und dann musst du ja irgendwie noch anfangen, Geld zu verdienen. Personal findest du auch relativ schwierig. Also Businessplan für so ein Restaurant ist schon nicht ganz so einfach.
Genau, ja. Aber wir waren sozusagen auf der Suche. Danach haben wir uns eigentlich so durch den Berliner Westen gekocht, ja, und wurden dann so weitergereicht. Also wir haben uns von Geburtstagsparty zu Geburtstag, zu Einweihungsparty, zu so.
Da fing dieses Catering-Thema
genau
an. Also wirklich, ihr beide habt da irgendwie, habt ihr eine Fläche gehabt oder wie habt ihr das alles vorbereitet, Chevys und die ganzen Utensilien, die man so braucht, wie habt ihr gearbeitet?
Also Felix hat damals im 4. Stock gewohnt, ich im 2. Deswegen war bei mir Lager, ja.
In der Wohnung.
So, wir haben uns einen Twingo gekauft, ja, das war sozusagen unser erstes Einsatzfahrzeug. Aber vom Anspruch war es so, also wir wollten damals eigentlich Sterneküche nach Hause bringen. Mhm. Ja, ich würde auch sagen, aus heutiger Perspektive ist es das, was ich dann im Catering, also sozusagen, als wir dann die Unternehmung Berlin Cuisine gestartet haben, recht schnell lernen musste, dass so eine gehobene Küche nicht für jeden Anlass immer das Richtige ist. Also als wir angefangen haben zu kochen, habe ich gedacht, es braucht immer praktisch diese maximale Arbeit da rein, aber es ist eben so, wenn Fußball läuft und die Leute im Garten sitzen, dann wollen sie halt lieber ein geiles Stück Fleisch vom Grill als sozusagen irgendwas mit Schäumchen und so obendrauf. Ja.
Aber ihr habt von Anfang an mit diesem Catering, hast du ja gesagt, durch West-Berlin, ich glaube, ihr wart viel Charlottenburg, Grunewald und
genau.
So, ne? Das waren so eure Plätze, wo ihr gekocht habt. Das war profitabel von Anfang an.
Achso, das war von Anfang an profitabel. Ja. Ja, also sozusagen, also wir haben nie kein Geld verdient. Ehrlich gesagt, ist so, ich wusste zu der Zeit damals überhaupt nicht, dass man anders Geld verdienen kann, als dass am Ende des Monats mehr da ist als am Anfang. Also sozusagen mehr einnehmen als ausgeben. Und dann war es aber recht schnell so, dass wir wirklich 3-4 Aufträge die Woche hatten. Mhm. Ja? Und dann kam so diese Entscheidung, okay, wir brauchen eigentlich eine Küche, wir brauchen ein Lager.
Ihr könnt nicht ewig aus eurer eigenen Wohnung für knapp 300 Euro quasi das
genau.
Catering vorbereiten.
So ist es.
Krass, genau. Also aber wie, ich meine, die Wohnung hatte wahrscheinlich 40, 50 Quadratmeter.
Zu der Zeit habe ich schon in einer anderen Wohnung gewohnt.
Okay.
Da habe ich mit meiner damaligen Freundin in Kreuzberg gewohnt. Und da hatten wir immerhin, ich glaube, 72 Quadratmeter. Ja, war eine Zweiraumwohnung. Und
ihr habt in der Zweiraumwohnung Caterings für 40, 50, 60 Leute vorbereitet.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, war ja.
Ja. Und genau, dann ging es im Prinzip los. Wir hatten dann zwischendrin, wollten wir, du hattest in der Anmoderation, hattest du gesagt, Dönerladen. Ja, das war genau die Zeit. Wir waren ja immer auf der Suche nach einem Restaurant oder so. Und dann ist uns in der Grünberger Straße in Friedrichshain ist uns ein Dönerladen sozusagen untergekommen. Und dann war es so, die wollten eine Ablöse. Und dann musste ich sozusagen dafür Money raisen. Ja, bin zu meinem Papa gefahren nach München, habe den Wochenende bekniet. Und dann hat er mir 80.000 Euro, hat er uns geliehen, hat allerdings 25% Anteile an unserer Firma damit erworben.
Ich glaube, mit deinem Vater soll ich auch mal reden, das klingt ziemlich schlau.
Ja, ja, unbedingt. Ich habe das schon, also sozusagen vierfach ausbezahlt, ja.
Mhm.
Ja, und zwar dann aber auch schnell, 15, 16, also ich glaube, nee, drei, ja, 15 war sozusagen, hat er sein Geld schon längst wieder gehabt. Und dann hat sich aber glücklicherweise, und das ist eigentlich aus heutiger Perspektive, muss ich sagen, manchmal sehe ich mich im Traum in der Dönerbude stehen. Ja.
Ich überlege gerade, wie 2-Sterne-Köche eine Dönerbude im Friedrichshain betreiben. Was dabei rausgekommen wäre, wäre schon spannend gewesen.
Absolut. Also wir wollten im Prinzip, wir wollten so einen Snack aus Asien machen. Ja. Mhm. Also wir wollten den Dönerspieß im Prinzip entfernen.
Mhm.
Ja. Und wollten das umbranden. Ist aber nichts geworden, glücklicherweise. Und dann ist es eine Produktionsküche auf dem Berliner Großmarkt geworden. Und das hat sich als echter Glücksgriff rausgestellt. Ja. Weil wir sind heute immer noch an dem Standort.
Okay.
Es war 30 Mal so groß wie damals.
30 ja? Mal so groß.
Da kam dann eins zum anderen. Also
30 Mal so groß? Wie groß ist die Fläche, auf der ihr heute vorbereitet und kocht?
Wir haben so ungefähr 3000 Quadratmeter. Gestartet haben wir mit 100. Genau. Und dazu hat echt recht relativ viel Glück gehört, dass wir uns auch innerhalb dieser Immobilie so entwickeln konnten.
Das stimmt.
Ja? Genau, da gab es einmal einen Eigentümerwechsel. Und den haben wir dann ein Konzept vorgelegt und dann haben die uns halt sozusagen sehr viel mehr Fläche gegeben. Das war, genau, ich sage immer, man muss dem Glück auch eine Chance geben. Ne? Also
ja.
So, wir haben echt zu der Zeit richtig hart gearbeitet und ja, wurden irgendwie so belohnt.
70, 80, 90 Stunden pro Woche sind ja keine Seltenheit gewesen, habt ihr einfach durchgezogen.
Ja, auf jeden Fall. Also 70 war wirklich die untere Grenze. Also sozusagen eher 80, 90, 100, das war so das, was wir damals abgerissen haben.
Und dann habt ihr aber auch wirklich das Thema von dieser Küche aus heraus getrieben. Ihr habt also Catering richtig wachsen lassen. In welchen Dimensionen muss ich mir sowas vorstellen? Wie schnell wächst sowas? In welche Dimensionen auch umsatztechnisch wächst sowas dann?
Also wir haben die Firma gegründet 2012, haben wir 250.000 Umsatz gemacht.
Ja.
Dann haben wir in 13 eine Million, 14 2, 15 4, 16 8. Stimmt nicht, alles eins später.
Wir haben, ja, also ein Jahr später, 13, aber die Zahlen bleiben gleich.
Nein, die Zahlen sind genau die gleichen. Ja. 250.000, 1, 2, 4, 8. Das war sozusagen, so ging es halt los. Ich würde fast sagen, die Probleme wachsen, wenn man nicht so gut, also insbesondere am Anfang eigentlich überproportional mit. Also sozusagen, es gibt wenig Skaleneffekte, sondern es ist eben so, eine zweite Veranstaltung ist eine zweite Veranstaltung. Tendenziell sind bei der zweiten Veranstaltung, auf der ersten steht man selbst, das heißt irgendwie alles im Griff. Und auf der zweiten steht dann schon jemand, der nicht mehr ganz so intrinsisch motiviert ist.
Ja.
Und dann dritte, vierte, fünfte Veranstaltung. Das ist, genau.
Aber ihr seid mit Veranstaltungen gewachsen. Also Catering blieb das bestimmende Thema.
Auf jeden Fall.
Das heißt, ihr habt selber keine eigene Location gehabt. Ihr habt kooperiert mit großen Locations. Und man wusste einfach, das weiß man ja bis heute, wenn es schön werden soll, ist Berlin Cuisine definitiv ein super guter Ansprechpartner.
Auf jeden Fall.
Das ist das Kerngeschäft.
Genau. Vielleicht für die, die auch sozusagen in diesem Catering noch nicht so drin sind, ist es eigentlich so wie zu Hause, wenn man selbst Geburtstag feiert. Die erste Frage ist immer, feiere ich zu Hause oder gehe ich ins Restaurant oder miete ich eine Event-Location? Also die Frage nach dem Ort. Das ist sozusagen das Wichtigste, ja. Und deswegen ist es bei uns so, pflegen wir eben sozusagen sehr enge Kontakt, also enge Verbindung zu den Locations, kennen uns in den Locations gut aus, ja, sind aber nicht festgelegt, genau.
Eigene Locations?
Eigene Locations haben wir auch gemacht, ja. Machen wir schon auch, also sozusagen, wo ist eine Location, eine eigene Location? Also wenn wir den Mietvertrag haben oder wenn wir der exklusive Partner sind, beides findet statt.
Genau.
Man muss aber dort unbedingt aufpassen, dass man halt eben halt auch nicht in, also nicht zwischen die Stühle kommt, weil wir wollen ja in dem Fall im Prinzip der beste Partner für alle Event-Locations sein. Ja. Also everybody's darling. Und da ist natürlich, ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Ihr habt ja schon einen guten Ausflug gehabt. Ihr habt ja eine Weile gleich ins Ballhaus auch betrieben. Das
genau.
ist eine sehr relevante Location in Berlin.
Unbedingt.
Und in der Zeit, wo ihr es betrieben habt, auch eine sehr, sehr bekannte Location gewesen. Also ich kann mich erinnern, selbst ich war ein, zwei, drei Mal da. Das habt ihr also schon gemacht. Aber wie du schon sagst, eigentlich ist euer Kern, euer Nukleus ist ja, wir sind Caterer und wir wollen einfach von den Locations angerufen werden, wenn es darum geht, ein mega gutes Catering auf die Beine zu stellen. Und deswegen müssen wir nicht zwangsläufig im Wettbewerb treten.
Ja, genau so ist es. Beim Klärch ins Ballhaus, da ist es so, das hat ja auch noch eine ganz große Gastro-Komponente.
Mhm.
Das heißt, es ist zwar auch Event-Location, aber hat auch einen sehr großen Gastro-Teil. Und außerdem ist die Location so besonders und so einzigartig, die steht einfach nicht in Konkurrenz.
Dann hattet ihr ja wahrscheinlich relativ schnell, oder du, 80, 90, 100 Mitarbeiter. Und ich glaube, dann kam ja auch das erste Mal so eine Krise, oder?
Genau, also, das war Ende 17, genau. Also Ende 17 ist mir, ich sage immer so, ich bin eigentlich im Jahreswechsel 17 auf 18 bin ich vom Koch zum Unternehmer. Das Kochen ist mir geblieben, aber bin ich zum Unternehmer geworden. Weil da ist mir einmal über den Kopf gewachsen. Also wir haben zu der Zeit so ungefähr 80, 90 Leute beschäftigt, ja. Und aber null Führungsstruktur gehabt. Also kein Management, also einfach null Struktur.
Ja? Das muss ich mir wie im Baubetrieb vorstellen. Du bist quasi der Eigentümer. Du weißt generell, wie man alles baut. Und dann kommen morgens Leute rein, packen Sachen, transportieren Dinge von A nach B und machen irgendwie den Event. Aber so ein Jour fix, so ein tägliches oder einmal die Woche, was sind die Ziele? Wir sprechen alles vorher durch und so. Vergiss es, 100% operativ.
Das gab es gar nicht. Ja, 100% operativ. Und dann war es eben so, ich habe mich auch um jedes Wehwehchen gekümmert, habe aber ja dann im Prinzip mit Leuten gedealt, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was sie wirklich bewegt. Also es war so, ich konnte ja nicht an 80 Leuten gut dran sein oder ein guter Chef. Ja? Und deswegen, genau, und dann mussten wir, also sozusagen wir haben dann, das Catering ist sehr zyklisches Geschäft. Ja? Also es ist so, ich sage jetzt mal, im September ist die IFA und alle zwei Jahre die InnoTrans in Berlin.
Mhm.
Dann ist sozusagen sehr viele Aufträge da. Und im August ist es so, gibt es kein Corporate Event, da gibt es ein paar Hochzeiten, die zu feiern sind. Und meistens ist auch das erste Quartal tick schwächer. Und wir haben im Prinzip in dem Jahr 17 haben wir Fixkosten halt schön aufgebaut. Also wir sind in dem Jahr sicher von 40 auf 80 Mitarbeiter gewachsen, also einen schönen Fixkostenblock mit sich rumgeschleppt. Ja, und dann hat man ein schwaches erstes Quartal, haben wir einfach gesehen, Geld wird nicht reichen. Ja? Insofern mussten wir sozusagen da einmal einen echten massiven Einschnitt sozusagen bei den Personalkosten machen. Und zu dem Zeitpunkt danach habe ich mir gedacht, das passiert mir nicht mehr.
Ja, auch wenn man so operativ führt, wie du gerade sagst, dann ist ja Geld reicht nicht. Du machst ja keinen Businessplan, sondern du lebst vom Cashflow. Du guckst aufs Konto, da siehst du das Geld drauf, da musst du so ein paar Wareneinkäufe bedienen, Lieferanten und Co., musst Gehälter bezahlen. Da hast du einfach gesagt, okay, das wird jetzt in den nächsten 60 Tagen eher eng, aber du hast da gar keine Planung. Also du hast das Unternehmen ja wirklich nach Bauch geführt.
Genau, aber zu der Zeit, da kam sozusagen, würde ich sagen, immer noch sehr guter Freund von mir, ja, und sozusagen Mentor,
ja.
Florian, den habe ich zu der Zeit kennengelernt. Der kam sozusagen voll aus dem Business, ja, in St. Gallen studiert, hier ein erfolgreiches Startup in Berlin gemacht und so. Und der hat sich wirklich mit mir mal 4 Wochen hingesetzt, ja, eingeschlossen. Danach haben wir dann auch Liquidplanung gemacht. Ja, also deswegen sage ich, sozusagen über diesen Jahreswechsel habe ich plötzlich gemerkt, okay, wenn man ein Unternehmen, was irgendwie 8 Millionen Umsatz macht, führen möchte, ja, und auch weiter wachsen möchte, dann ist es eben so, dann muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen was lernen. Ja, es reicht eben sozusagen dann nicht nur operativ kochen und sozusagen auf den Veranstaltungen Sales machen, sondern es gehört eben halt auch dazu, ein Unternehmen aufzubauen.
Ja, du bist ja Koch mit Abitur. Dann hast du genau. Das Ding quasi gebootstrapped mit eigenem Geld auf 80 Mitarbeiter, 8 Millionen Umsatz hoch. Dann gab es diese Zeit Krise quasi. Wir wissen nicht, wie wir in 2 Monaten die Gehälter bezahlen sollen. Und dann kam Florian, ein recht bekannter Berliner Startup-Gründer, ja. Ja, wie heißt er mit Nachnamen?
Na, komm, Tetzlaff. Raus. Florian Tetzlaff.
Termondo,
genau.
Ne?
Genau.
Genau, Termondo-Gründer. Und ihr habt euch kennengelernt, habt euch gut verstanden. Und dann hast du quasi gesagt, das sind aktuell meine Herausforderungen. Und dann hat er gesagt, okay, wir schließen uns jetzt 4 Wochen lang ein. Und ich bringe dir alles bei, was du über das Business wissen musst. Wie läuft so ein Unternehmen, wie sollte ein Unternehmen mit 80 Leuten auch von den Strukturen
Absolut.
Arbeiten?
Ja.
Und dann hast du dir neben der operativen Zeit, wo du Caterings und Co. gemacht hast, hast du dir das ans Bein gebunden und hast gesagt, jetzt werde ich zum Manager, jetzt lerne ich das.
Genau, also in diesen 4 Wochen, wir haben uns wirklich eingeschlossen. Also da war ich auch 4 Wochen nicht operativ tätig. Also wir haben uns wirklich eingeschlossen. Es ging los mit alle Prozesse gezeichnet, Rollen und Verantwortung, Reorga. Da kam dann raus, okay, wir sind zu viele Leute, das Geld wird nicht reichen und so. Das war wirklich eine harte Zeit.
Ja? Was musstest du denn machen? Also ich meine, was war eine der ersten Handlungen, zu der er dich gezwungen hat, aktiv zu handeln an einem Unternehmen?
Naja, also sozusagen, wir haben uns von fast der Hälfte der Mitarbeiter trennen müssen.
Das heißt, du kriegst eine Liste mit den Mitarbeitern und dann mach mal ein Kreuz.
Mach mal ein Kreuz, genau.
Und dann reicht nicht.
Und dann nochmal. Das war wirklich hart, weil sozusagen ich eigentlich sozusagen das, also diese Seite gar nicht kannte zu der Zeit. Irgendwie war mir klar, ich muss da durch. Ich habe das auch auf meine Kappe genommen. Mhm. Also sozusagen würde ich auch immer noch so sagen. Also ich sage immer, wir hatten eigentlich 2 Krisen. Die eine war selbstverschuldet, das war die. Danach kam ja nochmal Corona. Damals habe ich ja gesagt, das wird mir nie wieder passieren, dass ich im Prinzip sozusagen so hart Personal abbauen muss. Ja? Das kam dann wieder. Allerdings war natürlich Corona ein ganz anderer. Da haben die Mitarbeiter, die gehen mussten, die haben gesagt, tut mir total leid, Max, für dein Unternehmen. Also das war eine ganz andere, das war halt ein externer Einfluss.
Das musst du gleich nochmal erzählen. Ja. Aber ihr habt quasi 2017 komplett reorganisiert.
Genau, komplett reorganisiert.
Runter auf 40 Leute anstatt auf 80.
Genau.
Und habt dann wahrscheinlich auch so ein paar Unternehmerregeln kennengelernt. Weil ich kann mich erinnern, also wir sind uns ja schon mal indirekt über den Weg gelaufen, als du die Einschulung von einer Freundin quasi gecatert hast.
Ja.
Oder dein Unternehmen. Und da fragst du dich natürlich, wenn du in Berlin, so wie ich, arbeitest und hörst Berlin Cuisine, Großveranstaltungen und Co. und auf einmal Einschulung, dann geht bei dir selber als Unternehmer so, da fängst an zu rattern und denkst du, so, wie kann der eine Einschulung machen für 30 Leute auf dem Dorf und auf der anderen Seite für 200 Leute eine Veranstaltung machen? Das findet ja alles nur in denselben BWL-Metriken statt. Da habt ihr wahrscheinlich auch nochmal nachgeschärft in 2017, oder? Und habt euch auch genau, angeguckt, also, wo verdienen wir eigentlich Geld?
Genau, wir haben uns angeguckt, wo verdienen wir Geld? Ja, und das, wir haben einfach gemerkt, das ist so ab 100 Leute, wird eine Veranstaltung von uns profitabel.
Habt ihr Regeln dazu für euch selber?
Also ja, die Fokus, du auch im anderen. Also sozusagen Fokus auf Events mit mehr als 100. Das ist Regel Nummer 1. Und wenn wir drunter machen, strategischer Mehrwert.
Ja.
Oder Freunde und Familie.
Okay. Ja.
Aber auch da muss man eben gucken. Es ist so, wir sind halt auch bei größeren Events besser. Auch da ist es sozusagen so, wenn man in einem Privathaushalt kocht, kommt es auf ganz andere Sachen an. Da kommt es plötzlich drauf an, da muss der Koch entscheiden, ziehe ich mir die Schuhe aus oder nicht. Weil da ist es plötzlich so, da regnet es draußen, dann hat der die Schuhe an, dann haben die schon schlechte Laune, bevor das überhaupt losgegangen ist. Und so, also da brauchst du auch wieder ganz anderes Personal für.
Genau, und auf einmal hast du nämlich 2 völlig verschiedene Szenarien. Das Produkt zum Schluss ist immer ein gekochtes oder ein serviertes.
Ja.
aber du brauchst verschiedene Leute und du musst auf verschiedene Sachen Rücksicht nehmen. Und auch die Qualitäten spielen da eine Rolle. Und dann ist es ja wahrscheinlich auch, also ich würde schätzen, es ist ja so, es gibt wenig Caterer, die können Events mit 100 Leuten und mehr. Es gibt aber viele Caterer, die können Hochzeiten und die können eben auch die Einschulung des Kindes. Und da musstet ihr ja auch gucken. Ich meine, ihr seid halt ein professioneller Betrieb.
Früher haben wir alles gemacht.
Genau.
Und jetzt ist es im Prinzip so, also Fokus auf über 100, das ist das eine. Dann Fokus auf B2B.
Ja.
Das ist auch was. Also zum Beispiel Hochzeiten. Natürlich haben wir Hochzeiten gemacht. Kommt auch jetzt noch manchmal vor. Aber Hochzeiten ist es so, du dealst mit dem wichtigsten Tag im Leben von mindestens mal zwei Leuten. Ja, also Braut und Brautmutter.
Ja.
Ja. Genau. So, also da ist die Fallhöhe so hoch.
Genau.
Ist ganz anders, als wenn, ich sage jetzt mal, das Office-Management eine Firmenfeier organisiert. Auch die wollen, dass gut läuft. Die wollen auf keinen Fall am nächsten Montag ins Büro kommen und das ganze Büro sagt, hat da aber doof organisiert.
Genau.
Aber am Ende ist es so, es ist was ganz anderes.
Aber es ist so witzig, wie so Regeln entstehen, ne? Dass du als Unternehmer so lernst, okay, die Down, also du kannst eine Hochzeit nicht perfekt catern. Es gibt immer drei Dinge, die danach auffallen. Und so, wenn sie nicht dem Brautpaar auffallen, fallen sie der Mutter auf oder dem Gast oder was auch immer.
Absolut.
Das heißt, du kannst nur bedingt gewinnen.
Ja.
Das ist bei Einschulungen ist man da wahrscheinlich schon ein bisschen großzügiger.
Denn auf
es
jeden
ist
Fall.
Ja, denn es ist ja trotzdem so, dass eine Preisfrage ist. Das heißt, der Preis ist für Privatpersonen entscheidender als für Unternehmen. Bei Unternehmen sind auch schon professionelle Preise gewohnt. Denn das eine
und es kommt nochmal die, also sozusagen kommt noch die Umsatzsteuer auch noch mit dazu.
Ja.
Privatleute haben halt noch mal eigentlich immer sozusagen bei einer Dienstleistung 19% mehr auf der Uhr. Also auch das ist ja im Prinzip bei hohen Tickets, ja. Schon ja auch immer noch mal ein relevanter Teil.
Und das habt ihr aber auch kultiviert. Also ihr haltet euch an diese Regeln. Dann habt ihr, glaube ich, nach 2017, das war ja auch dann die Zeit, wo ihr selber Locations angefangen habt zu betreiben.
Genau.
Ne, auch da stark ins Risiko gegangen seid, Mietverträge, viel mehr Personal und Co. Und dann kam Corona.
Genau, dann kam Corona.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt damals Locations gehabt, ihr habt gecatert. Ich meine, Corona war ein Fullstop, oder?
Also Corona war Fullstop. Da gab es...
Wie viele Leute wart jetzt 2020?
Ich würde sagen, da waren wir wieder 100 ungefähr. Okay. So, plus ein Aushilfenpool, aber da waren wir ungefähr 100. Im Januar hat man ja schon gemerkt, so in China, da gingen, glaube ich, so die ersten Zahlen und so hoch. Aber wäre vermessen zu sagen, dass ich sozusagen das da schon so ab ankommen sehen. Ja?
Im Januar war ich noch im Winterurlaub in Österreich, ja.
Genau. Und naja, genau. Und dann war es hier in Berlin, da gibt es im März ist immer die ITB. Und dann ging es so, okay, findet die ITB statt, ja oder nein? Findet die statt, ja oder nein? Und dann war es so, dass die ITB wurde an einem Freitag abgesagt. Ich glaube, es war der 28. oder 29. Februar. In dem Moment war es so, das war wie so ein Erdrutsch. Ja? Und wir hatten sehr starken März und auch April vor der Brust. Und an diesem Wochenende habe ich dann irgendwie zig Telefonate geführt mit Kunden und meinte, glaubt ihr, dass die Veranstaltungen stattfinden werden? Und die haben gesagt, alle nein, 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 nein. Und also, heutzutage, jeder weiß, was Kurzarbeit ist. Zu dem Zeitpunkt, keiner wusste, was Kurzarbeit ist.
Genau.
Ich glaube, Volkswagen hat irgendwann mal Kurzarbeit gemacht oder so. Aber also sozusagen, das war ein Instrument, das war null in aller Munde.
Ja.
Und der Montag, das war der 2.3. Und es war der letzte Tag, mit dem man mit 4 Wochen zum Monatsende kündigen konnte. Das heißt, zwischen Freitag ITB-Absage, übers Wochenende die Gespräche führen und dann Montag. Und dann haben wir recht schnell, muss man sagen, haben wir Montag gehandelt. Also ich habe dann ein Szenario ausgerechnet. Das war schon vernichtend. Und es kam dann noch schlimmer. Mhm. Ja, also weil 2 Wochen später war dann alles weg.
Ihr habt aktiv aber gekündigt. Ihr habt euch
genau, zu dem Zeitpunkt haben wir aktiv gekündigt.
Wie viele Leute von 100 im ersten Schritt?
Ich würde sagen, im ersten Schritt so 35 wahrscheinlich und haben mit dem Rest aber ein sogenanntes Bündnis für Arbeit geschlossen.
Mhm.
Und zwar haben wir, also je nach Bereich, haben wir 10, 20 und 30% sozusagen Arbeitszeit und Lohn mit den Mitarbeitern in eine Vereinbarung getroffen. Das war dann Mitte März alles hinfällig, als es dann das Thema Kurzarbeit gab, hat aber sozusagen auch gezeigt, wir haben halt eben nicht gewartet, sondern eben sofort gehandelt. Und das ist auch so die Kultur bei uns. Also sozusagen, ich war auch zu der Zeit echt super stolz drauf, dass im Prinzip sozusagen alle Mitarbeiter, die geblieben sind, ja, waren alle bereit, auf Lohn zu verzichten und im gleichen Maßen auch Arbeitszeit, ja, einfach um zu sagen, wir gehen da gemeinsam durch. Ende März gab es ja gar kein Geschäft mehr.
Ja.
Null. Also da war dann auch 70% Arbeitsleistung 70% zu viel.
Okay.
Ja? Genau, und dann haben wir uns zurückgezogen, haben überlegt, was wir machen und haben dann
Also du sprichst immer von wir, dann redest du ja von du und deinem Team.
Ja, genau.
Das Unternehmen gehört dir.
Genau.
Du Unternehmen bist heute komplett allein verantwortlich.
Ja,
genau. Und hast ein sehr gutes Team und da hast du dich damals beraten mit deinen quasi genau. Leitern.
Genau, also damals ist es so, wir waren im Prinzip so ein, also zu der Zeit Corona, da hat mein Küchenchef, war sozusagen noch Miteigentümer, ja, 15% hat er gehabt. Der ist aber sozusagen jetzt inzwischen raus, ist aber wieder bei uns, also sozusagen alles sozusagen Story. In besten, ja. Also persönlich alles gut, der wollte ein Sabbatical machen, ja, als er Papa geworden ist und dann habe ich gesagt, also zugestimmt und er hat aber gesagt, ihm wäre es eigentlich lieber, wenn er praktisch nicht so diesen D-Day des Wiedereintritts hat, sondern wenn er sozusagen da frei ist und dann haben wir uns so geeinigt.
Cool.
Und genau, ja, und dann haben wir halt zu dritt haben wir eigentlich die ganzen, also sozusagen, haben wir versucht, uns irgendwie sozusagen zu überlegen, okay, wie geht das mit Covid? Dann im Sommer ging es ja ein bisschen, gab es dann diese Beschränkung, das war dann Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und dann kamen diese Weihnachtsfeiern. Und da wurden ja da hieß es dann so, wir müssen jetzt die Arschbacken zusammenkneifen, damit alle zusammen unterm Weihnachtsbaum sitzen können. Mhm. Das war so 2020 im Oktober, November.
Ja, da gab es eine Parole von der Regierung. Ja,
so genau. Dieses, damit wir zusammen Weihnachten feiern können und die Leute in den Altersheimen, die Leute besuchen können und damit auch die Feiern wieder stattfinden können, müssen wir jetzt im Oktober und im November nochmal die Arschbacken zusammenkneifen.
Und das war so richtig mit Distanz, nicht raus und so,
so
das war richtig
genau, eng, ne? Und dann war aber Pustekuchen, ja. Dann sind die Dinger ja trotzdem weiter gestiegen und dann haben die Weihnachtsfeiern abgesagt. Und was haben wir gemacht? Wir haben, dann wurden ja Weihnachtsfeiern, also wir haben dann so Boxen gepackt.
Ja.
Ja, und haben so im Prinzip, wie haben wir das genannt? Weihnachtsmarkt in der Box. Glühwein, Christstollen, Lebkuchen, irgendwas Eingekochtes, so, ja. Und das haben wir halt über unsere B2B-Kanäle an Companies vertrieben. Weil die mussten ja trotzdem ihren Leuten im Homeoffice allen was schicken. Und Internet und so ging ja zu der Zeit richtig ab.
Ja.
Also das war ja so, es ging ja nicht allen schlecht, sondern ging ja vielen auch richtig gut. Naja, und da haben wir wirklich aus dem Nichts haben wir 50.000 solcher Foodboxen verschickt. Ja.
Verschickt heißt eigene Logistik oder wirklich auch mit der Post?
Naja, haben wir mit DPD gemacht.
Okay.
Wir waren der größte Einsteiger nach Amazon sozusagen in unserem DPD-Feld. Die haben wir uns, das ist natürlich im Januar dann wieder auf null runter. Aber die haben gedacht, sozusagen ein super Kunde wächst daran.
Klar.
Waren wir auch sozusagen für diesen einen Monat. Das war totaler Wahnsinn, ja. Aber das war super. Es war nicht nur Marketing und Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das war wirklich richtig, das war relevant.
Habt ihr Subventionen bekommen?
Ja.
Also habt ihr beantragt, also auch da musstest du dich reinfuchsen, auf einmal vom operativen Unternehmer hin zu, ich kommuniziere jetzt mit Ämtern, Umsatz, was kriege ich, was gibt es an Subventionen,
ja,
und den ganzen anderen Käse.
Nein, und da muss man schon sagen, das war, also ohne die Subvention hätten wir es in der Form nicht geschafft.
Mhm.
So, in USA war es ja anders, in USA, da war es ja so, da hat ja auch jeder Arbeitnehmer Unterstützung erhalten, aber nur als Arbeitsloser. Das heißt, da sind ja die Unternehmen wirklich auf null oder auf einen runtergegangen. Das hat uns ja hier nicht geblüht.
Nee,
ja? Insofern war sozusagen immer dieser Wiedereinstieg war halt einfacher.
So konntest du die Kernmannschaft auch behalten, weil es ja ganz viel passiert ist, dass ja Leute in der Zeit aus der Gastronomie im Bürojobs auch in der Zeit danach gewechselt
sind.
Da habt ihr schon versucht, eine Bindung auch zu
Mitarbeitern. Wir haben versucht, die Bindung zu halten, deswegen auch zwischendrin immer, also sozusagen, ich habe versucht, jeden Auftrag zu machen. Das war richtig cool. Zu der Zeit hat uns sozusagen ein Investor, der damals das Klechens Ballhaus gekauft hat,
ja,
der hat uns gefragt, ob wir sozusagen für ihn da sozusagen den Zwischenbetrieb machen. Ja? Das heißt, da konnten wir dann sozusagen mit unserer Catering-Mannschaft antreten und dann dort, ich habe dann noch ein Café gekauft in Charlottenburg. Ja, also wir haben im Prinzip dann schon versucht, dass unsere Leute permanent in Bewegung sind. Und jetzt nochmal zu den Weihnachtsfeiern, aber es war so, ist ja ein Jahr später, ist das nochmal nach Playbook genauso passiert.
Genau.
Und dann hatten wir praktisch schon die ganzen Prozesse aus dem Jahr davor, haben das dann wieder rausgeholt. Wir haben die Firmen immer gedacht, wir können eine Weihnachtsfeier machen. Dann wurden die storniert und dann ging dieses Umswitchen auf diese Boxen. Ja, das war lustig.
Ich bewundere diese Wandlungsfähigkeit. Ne? Also wir kommen ja immer noch von Abitur, Koch, Sternekoch, dann hin zum Unternehmer. Dann kommen da so mehrere Krisen, wo man sich nochmal komplett resetten musste auch. Dann auf einmal 50.000 Boxen zu Weihnachten. Also das zeigt schon, dass man da sehr open-minded sein muss, um nicht unterzugehen und das Thema auch zu überstehen. Und wird dann ja aber auch quasi belohnt, weil man eben im Gegensatz zu allen anderen nicht das Personal verliert.
Bei uns war es schon so, also es war so, dass... Also Covid war eigentlich 22 vorbei, kann man sagen, obwohl in 22 die ersten 4 Monate noch so unter Beschränkungen waren. Aber danach war im Himmel ist Jahrmarkt. Also danach, alle wollten feiern und so.
Genau, alle wollten feiern, alle wollten raus. Das war für euch auch, glaube ich,
genau, mehr, das war, und es war so, wir haben dort super Start hingelegt. Weil wir eben, ich sage jetzt mal, die Mannschaft war noch gewohnt zu arbeiten. Viele unserer Mitbewerber waren wirklich, ich sage jetzt mal, runtergeschrumpft, ja. Und haben sich deutlich schwieriger getan, dort sozusagen aus dem Puschen zu kommen. Und in 22, es gab Nachfrage ohne Ende. Also bei uns war es so, uns haben zwar 4 Monate gefehlt, also Januar, Februar, März, April. Und wir haben aber trotzdem in den letzten 8 Monaten, also wir waren in den 8 Monaten über vor Covid, also über 19. Weil es einfach so war, es war wie, jeder wollte feiern, alles war knapp. Ja, das heißt, so konnte auch noch sehr guten Preis durchsetzen. Genau, es war eine gute Zeit.
Und die Leute haben auch das Erarbeiten nicht verlernt. Ich meine, ne, 80, 90 Stunden, 70 Stunden, das ist immer noch eine sehr arbeitszeitintensive Branche, in der du dich da bewegst.
Absolut. Obwohl die Mitarbeiter jetzt, also bei uns ist auch schon normale Arbeitszeiten eingegangen. Aber ich würde sagen, wenn du mich zu der Zeit gefragt hättest, bin ich sicher oft durch die Firma gelaufen und habe gesagt, irgendwer hat verlernt zu arbeiten. Aber irgendwie haben wir es doch besser gemacht als die meisten.
Ja, du musst mir erzählen, weil du quasi, wie bist du vom Speiseeis zur Eisfläche der Eisbären hier in Berlin gekommen? Wann ist das denn passiert? Also ich meine, wir reden jetzt von einem Catering-Unternehmen, was unglaublich erfolgreich ist. Wir reden von 3000 Quadratmeter Küchen- und Vorbereitungsfläche. Also das ist einfach mal 4-mal so viel, wie wir an Bürofläche haben, wo 65 Leute rumspringen. Das ist ja riesig von den Dimensionen. Du musst mir unbedingt erklären, warum, wenn ich in die heißt ja nicht mal O2 World, in die Anschutzarena gehe, die heute Uber oder Uber Eats Arena heißt, du sagst, nach jedem Event, den ich dort besuche, eigentlich Leute von euch da unten auf der Bühne, also auf dem, was noch übrig ist, Bühne, Spielfeld, Basketballfeld, und bauen um. Was hat das denn bitte mit Catering zu tun?
Gute Frage.
Ja. Danke.
der Logistikteil bei Veranstaltungen ist ja schon hoch. Und bei den Corporate Events, die wir machen, ist Logistik schon ein großer Teil. Ja?
Auch beim Catering meinst
du? Auch beim Catering. Also weil wir sind ja für die Foodstände, für die Bars und sozusagen diese Sachen ja auch mitverantwortlich.
Also wenn ich als Unternehmen bei euch Weihnachtsmarkt bestelle, dann macht ihr mir Weihnachtsmarkt.
Dann machen wir hier Weihnachtsmarkt. Wir versuchen allerdings dann solche Themen wie DJ und so lieber mit einer Agentur dann zu machen. Ja? Aber im Prinzip ist es so, wir machen auch die Logistik drumherum. Da war ich einfach opportun unterwegs. Das war von 22 auf 23. Da habe ich den damaligen Eigentümer, den habe ich kennengelernt.
Von der ganzen Fläche dort.
Also sozusagen von der Arena Service. Ja. Okay. Und genau, und den, wir haben uns gut verstanden. Der hat aber gesagt, dass er im Prinzip sozusagen sich auf was anderes konzentrieren will. Genau, dann hat er mir im Prinzip diesen Vertrag verkauft und da geht's jetzt los. Genau, da machen wir, also haben wir 100 Leute, genau, und 50 FTEs. Also sozusagen sind nicht alle Vollzeit, ja. Aber es ist schon auch mittlerweile eine ganz schön große Operation.
Das hat ja nichts mit Catering zu tun. Ihr becatert mich ja auch nicht in der Loge oder irgendwo dort.
Ja, noch nicht.
Wirklich, ja genau, noch nicht. Das wäre Unternehmer durch und durch, ja. Da gibt es jetzt einfach mal so eine zweite Firma, die ist hier so vor 2 Jahren eingefallen. Mit der machst du komplett diesen Bereich.
Genau, genau.
Also wenn ich dort bin, egal welches Konzert ich besuche, ob ich ein Basketballspiel besuche.
Genau, da gibt es die Jungs mit den roten Helmen, die kommen danach auf die Fläche. Und das sind wir, genau.
Wahnsinn.
Ja.
Wirklich absoluter Wahnsinn.
Danke, dass du sagst.
Wie viele Leute arbeiten heute für dich?
Also bei Berlin Cuisine sind wir 150 Köpfe. Krass. Und haben dann nochmal 150 kurzfristige Beschäftigte, um den Service abzudecken. Reicht trotzdem nicht für die Spitzen.
Ja.
Ja. Genau, und dann, also nochmal. Köpfe wahrscheinlich so 450, 500.
Das gehört dir.
Das gehört mir, ja. Ja.
Ja, also bin ich echt sprachlos, ja, wie man
ich mein auch, ja.
Wie man das so in der Breite vor allem auch managt. Ich meine, bist du in Organisationen wie EO? Hast du einen Coach? Wie holst du dir dieses ganze Wissen rein, auch bei Problemen, auch bei Rückschlägen? Wie gehst du damit um? Ich sehe, dass du scheinst Sport zu machen. Ja, das scheint irgendwie ein größeres Thema zu sein. Aber wer coacht nicht? Wer nimmt
dich damit auf eine Reise? Ich bin coaching-affin.
Ja?
Ja, also das ist was, da gebe ich regelmäßig Geld für aus. Also das hat eigentlich mit dem Florian angefangen.
Ja. Ja,
ich habe irgendwann mal so ein Programm gemacht mit Ralf Krommig, das war richtig cool, auch Scaling Up,
ja,
hieß das. War allerdings zu einer Phase, da haben wir dann immer einmal im Quartal uns getroffen, da haben wir so Plan gemacht, Objective and Key Results, OKRs.
Klar.
Und dann war das wirklich so, dann haben wir so das auf so einem großen A1-Plakat, das ging dann in so eine Rolle und dann war plötzlich ein Quartal später, die Rolle war nie ausgepackt. So bin ich wieder mit dieser Rolle wieder dahin gefahren, habe gesagt, okay, Sachen haben sich verändert. Es sind dann immer Sachen passiert, die draufstanden, aber alles immer bei Accident. Und das hat sich, wie gesagt, 17 damals mit dem Florian ein bisschen verändert.
Mhm.
So mit Planungsprozessen und dem Ganzen.
Das machst du bis heute auch. Das ist, da gerät immer
ja,
besser.
Ja, mittlerweile sozusagen, also würde ich jetzt sagen, so ein bisschen mein eigenes eingeschwungenes, aber schon irgendwie so, was wollen wir dieses Jahr erreichen, wie viel wollen wir wachsen, wie kommen wir dahin, was müssen wir dafür jetzt tun?
Ja, muss
ich wen einstellen?
Ja, genau, du bist ja super hands-on, wie ich finde. Sag mal, in den ganzen Jahren der unternehmerischen Tätigkeit, die du hast,
ja,
hast du jedes Jahr Geld verdient?
Ja, also in 17, dieses schwere Jahr, ja, da haben wir einmal getauscht. Also das war eine Null. Das war eine Nullrunde. Und dann ist es so, waren die Corona-Jahre, ja, also 20 und 21. Das waren auch Nuller.
Ja.
Genau.
Aber nur Nuller.
Ja, das war ein Nuller.
Also wir sind ja immer noch in Berlin. Ja, das heißt ja nicht, dass jeder Unternehmer Geld verdient. Yeah. Normalerweise in Berlin verdient zumindest viele Internetunternehmer haben noch nie Geld verdient. Das habe ich jetzt gesagt. Ich kann mich erinnern, du hast mir gesagt, du warst mal bei EO auch eine Zeit.
Ja, vielleicht, genau. Nee, auf jeden Fall.
Vielleicht also, bist du es ja noch, also so Entrepreneurs Organization. Das ist schon ein Thema, da bist du hingegangen.
Auf jeden Fall.
Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Hands-on-Typ wie du, gelernter Koch, mit Abitur, alles alleine aufgebaut, bei EO reinmarschiert. Und ich weiß ja in etwa, wer da bei EO rumsitzt. Ich habe ja ein paar Freunde dort. Das muss sehr, sehr erleuchtend gewesen sein für die Leute in deinem Chapter, die dich quasi zugeteilt bekommen haben. Du bist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Unternehmertyp, der ja, wie gesagt, du hast immer Geld verdient, du weißt halt harte Arbeit, ne? Das ist schon irgendwie das Thema. Und bei EO ist ja eher so sehr gute Uni, Fremdkapital, wir haben 500.000 Mann-Firmen, ja, wir haben auch noch nie Geld verdient, aber das wird schon ganz cool und wir disrupten irgendwie gerade Transportation oder den Flug in den All oder ins All oder sowas. Und du da mittendrin, das muss für dich, wie war das für dich?
Also am Anfang war es total, ich will sagen, also ich bin immer noch bei EO und sozusagen das Forum gibt einem ja, beleuchtet ja noch andere Bereiche im Leben,
genau,
ja, und hat mir sozusagen schon auch gerade in diesen Krisenzeiten immer viel Stabilität gegeben, sozusagen einen Ort zu haben, an dem man sich irgendwie öffnen kann.
Da haut ja auch richtig raus, ne? Also wirklich, so, da gibt es kaum Grenzen, ob du Probleme quasi in deiner Partnerschaft hast.
Genau.
Oder nicht mehr weißt, wie du morgen Löhne bezahlen sollst. Ihr seid unter Gleichgesinnten, die teilweise dieselben Probleme haben, der öffnet euch da sehr stark, ne?
Genau. Jetzt aber zu der Frage mit dem, also mir war zu der Zeit nicht klar, dass es, also diese Geschäftsmodelle mit, sozusagen, die kein Geld verdienen. Ja, das heißt sozusagen, da musste ich mich dran gewöhnen und ich muss auch sagen, es hat bei mir Jahre gedauert, bis ich irgendwann mal den Unterschied klar hatte zwischen sozusagen einer, ich sage jetzt mal Start-up-Unternehmen und ich sage immer EBIT-Unternehmen. Ja? Mhm. Und es ist eben so, was verwirrt an der Stelle ist, dass teilweise die gleiche Maßnahme kann für das eine Unternehmen total sinnvoll sein und für das andere aber sozusagen den Kragen kosten. Ja, also so, und das klar zu kriegen, da habe ich Jahre für gebraucht, ja, weil es ist so, du siehst halt, es ist so, es gibt eine Firma, die wächst, die macht plötzlich Fernsehwerbung und ich stelle mir dann die Frage, oh, brauche ich eigentlich auch Fernsehwerbung, ja, und im Prinzip, das wäre der sichere Ruin, ja,
so. Würde ich denken, ja.
Ja, so, und genau, also in diesem Spannungsfeld, aber dadurch natürlich halt auch super viele Sachen mitbekommen und so, also sozusagen, also unterm Strich,
ja, du hast ja auch alles angeguckt.
Good value for money, ja.
Ne, also du hast dich ja auch emanzipiert von, ich verdiene 1.400, 1.600 Euro als Koch und hast irgendwann gemerkt, okay, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Und jetzt guckst du ja auch, wie du deine Zeit einsetzt und was an Geld quasi dabei rauskommt. Aber im Kern bist du immer noch jemand, der das Kochen liebt, der gutes Essen ja auch liebt. Also ihr habt da einen sehr hohen Anspruch bei Berlin Cuisine. Jedenfalls
auf jeden Fall
höre ich das immer. Ich durfte ja bei einigen Partys schon Gast sein und durfte das quasi genießen, was ihr da macht. Aber das ist ja wirklich auch Wahnsinn, sich innerhalb dieses Feldes weiter zu bewegen und weiterzuentwickeln. Du lernst jetzt eine ganze Menge Unternehmer auch kennen. Also ihr arbeitet ja viel für Unternehmer, ja, auch für große, für kleine Unternehmen. Und dann hast du ja auch noch bei EO, bist du ja auch unterwegs. Was denkst du, was die Eigenschaften sind, die dich als Unternehmer ausmachen und die auch den Erfolg zum Schluss ausgemacht haben?
Nummer eins ist harte Arbeit und dranbleiben. Ja. Also ich sage immer, von viel kommt viel.
Ja.
Oder viel hilft viel.
Ja.
Weil es einfach so ist, ich habe es gemerkt, es ist so, ich habe immer diese Diskussion manchmal, ja, später, dann, ich sag mal so, in Stunde 14 bist du eben nicht mehr so produktiv. Aber es ist eben, wenn ich da nur noch 80% so produktiv bin, schaffe ich halt trotzdem 6 Stunden mal 80% mehr. Ja, es ist einfach so, also ich würde sagen, schon diese harte Arbeit, das ist das eine. Dann schon, ich bin schon noch Koch und ich führe das Unternehmen auch, also sehr produktgetrieben. Also mir ist es extrem wichtig, dass unser Essen heiß ist. Mir ist extrem wichtig, wie das Essen aussieht und so. Also das ist was, da bin ich auch durchsetzungsstark dann.
Wie baut man ein gutes Catering-Unternehmen? Also was sind so 3 Sachen, wo du sagen würdest, das ist echt elementar? Das kann jetzt quasi Kalkulation sein oder das kann auch sein, wie ist die Gesamtlogistik? Aber was sind so echt Fehler, die man vermeiden sollte als Catering-Unternehmen? Das ist ja scheinbar eine ganze Menge umschifft.
Ich würde eher sagen, ich habe eine ganze Menge gemacht.
Okay.
Ja, und dann hoffentlich aus ein paar gelernt. Also du brauchst eine geile Sales-Truppe. Das ist sozusagen Kern, weil im Event-Catering hast du im Umsatz hast du ja Projektgeschäft,
ja,
also transaktional, 1-1-1-1-1
mhm,
und unten in den Kosten hast du fix.
Ja.
Ja, das heißt, du läufst eigentlich permanent, ja, immer auf, also mein April nächsten Jahres, der ist noch nicht voll.
Mhm.
Aber die Kosten, weiß ich, sind schon da. Das heißt, sozusagen dieses muss sehr nah dran sein. Ja?
Du brauchst Grundauslastung.
So, du brauchst eine Grundauslastung, ja, und die musst du eben entweder durch einen guten Vertrieb oder sozusagen durch ein zusätzliches Geschäftsmodell schaffen. Ja? Und bei einem zusätzlichen Geschäftsmodell, bei einer Küche, hast du dann, das haben wir auch versucht, ja, da ist das Problem, ich sage jetzt mal zum Beispiel Schulverpflegung,
ja,
das könnte eins sein.
Ja.
Also es ist sehr schwer für den gleichen Koch, ja, zu unterscheiden, jetzt koche ich gerade ein 3-Euro-Essen und jetzt koche ich ein 30-Euro-Essen. Das ist super schwer. Und da, also muss ich sagen, wir, also gescheitert sind wir daran nicht, weil es gibt uns noch, aber wir haben es noch nicht erfolgreich geschafft, ja, sozusagen ein zweites Produkt, eine zweite Linie, die sich im Anspruch an das Produkt unterscheidet, ja, sozusagen mit auf die Fläche zu bringen. Mhm. Ich bin aber auf der Suche, ja, weil es natürlich so ist, ich sage auch so, mein Schlaf wird immer wichtiger, insbesondere auch als Vater. Und deswegen bin ich natürlich auf der Suche auch sozusagen danach was Ergänzenden. Sonst hast du gefragt, also unser Motto ist ja Surprise and Excite. Also wir wollen immer, dass es dampft und raucht.
Ja.
Das heißt, wir versuchen eben, das auf dem Event, keine Ahnung, flüssiger Stickstoff, das ist sozusagen das, ja, das zieht alle an. Trockeneis, was so, ja, ja, das zieht einfach die
Menschen. Es ist entertaining.
So ist es so.
Zum, ja, Schluss.
Der geilste Caterer der Welt, ja, Do & Co.,
ja,
kann man so sagen.
Formel 1 machen die viel.
Genau,
ne?
Die machen viel, mhm, Formel 1. Bei denen ist es so, die nennen sich Culinary Entertaining Company.
Mhm.
Und das ist eigentlich sozusagen schon Kern, ja.
Das habt ihr verinnerlicht, ja.
Ja.
Ja, ich stelle mir auch vor, du hast so eine Küche mit 3000 Quadratmeter, also die Grundkosten sind hoch. Am schlauesten wäre, du bespielst sie rund um die Uhr, weil die Fläche musst du eh rund,
absolut,
um die Uhr bezahlen.
Ja.
Ne? Und jetzt,
ja,
musst du eigentlich gucken, was könnten Modelle sein. Das könnte ja natürlich auch Krankenhausverpflegung sein oder was auch immer. Aber ja, du hast recht, das ist eben nicht so einfach, weil es nicht ein Fließband ist wie in einer Fabrik, sondern weil es dann eben doch pro Essen andere Zutaten, andere Manpower, anderer Anspruch.
Ja, wir starten gerade was.
Oh Gott.
Also ich,
oh Gott.
Und zwar, ich hab vor einem Jahr über einen Zeitungsartikel eine Ukrainerin kennengelernt. Ja, also der Zeitungsartikel, der
über
war...
Über einen Zeitungsartikel. Hast also, du eine Ukrainerin kennengelernt?
Also, gut, jetzt die ganze Geschichte. Also im Tagesspiegel gab es einen Artikel, der heißt, ja, ohne Deutsch keine Torte. Und der ging über das Versagen der Bürokratie, mhm, ja, hier bei der Eingliederung von Flüchtlingen aus, ja, der Ukraine. Sie ist dort Konditormeisterin und hat ein B2B-Patisserie-Unternehmen gehabt mit 40 Mitarbeitern.
Wow.
So. Und ist aber hier dabei an der IHK dabei gescheitert, hier sich selbstständig zu machen. Und irgendwann ist ihr der Hutschnur geplatzt und hat eine Redakteurin vom Tagesspiegel aufgeschnappt und die hat das auf einer ganzen Seite zum Besten gegeben. Ich habe diesen Artikel gelesen, habe gesagt, okay, der Frau kann ich helfen. Habe die angeschrieben, Also habe den Tagesspiegel angeschrieben, die haben gesagt, die dürfen mit Datenschutz die nicht rausgeben.
Dürfen deine Daten vielleicht weitergeben, ja.
Genau, dann habe ich aber meine Daten hingeschickt, hat sich die Frau bei mir gemeldet.
Ja.
Genau, und jetzt ist es so, jetzt haben wir diesen Sommer haben wir eine Firma zusammen gegründet. Cool. Und starten jetzt schon, also wir machen schon über 10.000 Stück, also Einheiten pro Monat.
Wir reden wieder von Patisserie.
Patisserie, ja. Genau. Und das ist zum Beispiel so ein Auslastungsthema, ja, wo ich jetzt sozusagen eine Chance sehe, dass wir da, dass das, also das könnte im Prinzip sozusagen noch der fehlende Baustein werden, dann zur sozusagen auch noch zum ruhigen Schlaf.
Nee, ich mag diese, ich mag wirklich diese Spritzigkeit, diese Umtriebigkeit, die ich bei dir habe, finde ich absolut genial.
Danke.
Wenn man quasi aus dem 1600 Euro Bruttojob Koch in der Küche 80, 90 Stunden quasi diese Entwicklung mitnimmt. Hast du irgendwelche Leute, die du bewunderst, also Unternehmer, so Autobiografie gelesen, begeistert mich, höre ich öfter hin oder auch aus dem näheren Umfeld, wo du sagst, die würde ich als Mentoren, als Coach auch für mich bezeichnen?
Also auf jeden Fall den Florian, definitiv. Ja. Und dann ist es so, ich habe schon einige Unternehmerfreunde.
Ja.
Und eigentlich ist sozusagen der Austausch mit anderen Unternehmern, das ist das, was mich am meisten pusht und auch weiterbringt. Und ich denke mir so, mit dem einen spricht man mehr über das eine, mit dem anderen mehr über das andere. Aber eigentlich ist es der Austausch im Prinzip zu meinem Umfeld. Und da gibt es auch mal wechselnde Persönlichkeiten. Mhm. Ja. Ich würde sagen, da ziehe ich am meisten raus.
Hast du so Regeln und Werte, nach denen du lebst? Also ich habe immer das Gefühl, du kommst trotzdem immer wieder so auf so einen Punkt zurück. Also harte Arbeit habe ich schon mitgenommen, aber ansonsten so Werte, Regeln, die dir unglaublich wichtig sind, auch im Alltag?
Ja, be yourself. Ne? Also sozusagen dieses, also das ist schon so, würde ich sagen, ich versuche überall echt zu sein. Mhm. So, klar haben wir in der Firma, bei uns in der Firma könnte man es runterbrechen auf sozusagen, wir sagen immer so, wir pushen und unterstützen. Das bedeutet so, also schon antreiben, aber immer eine Kiste selber mitschleppen.
Mhm.
Das ist so dieses, und das ist auch so, wie ich im Prinzip mein Leben bestreite.
Du bist ja sehr, sehr offen direkt, ne? Also wenn jemand eine Frage stellt, kriege ich auch eine Antwort.
Ja, und im Idealfall.
Im Idealfall. Und wenn du aber keine Zeit und keinen Bock hast oder vielleicht auch nicht miteinander klarkommst, ist halt das für mich der größte Luxus als Unternehmer. Ich kann mir meine Gesprächspartner aussuchen. Ich finde Unabhängigkeit unglaublich spannend, weil ich glaube, Unabhängigkeit lässt dich zu dem Menschen werden, der du im Kern bist.
Ja.
Ne? Und deswegen auch quasi rausgehen, immer wieder neue Ideen, sich von Leuten inspirieren lassen, ist auch für mich dieser Podcast hier einfach ein riesengroßer Luxus.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ne? Also das ist ja besser als jedes Coaching. Sorry an IO und YPO, dass ich nicht bei euch bin. Ja, ich würde gerne.
Eines Tages
aber ich
noch.
Ich habe einfach hier dieses Format für mich entdeckt. Hast du noch einen Lifehack, den du weitergeben kannst? Also etwas, wo du gemerkt hast, das machst du vielleicht schon sehr erfolgreich seit einigen Monaten und Jahren. Das bringt dich weiter oder das lässt dich quasi einen Weg abkürzen. Ne? Also ein Lifehack könnte zum Beispiel auch sein, ich höre die Sprachnachrichten immer doppelt so schnell, das mache ich. Dann klingen die immer alle wie Mickey Mouse und ich habe wenigstens noch ein bisschen Freude beim Abhören.
Mach ich auch, aber es gibt Leute.
Da geht's nicht.
Es gibt Leute, die, da drückst du auf mal zwei und es hört sich ganz normal an.
Ja, genau. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, ja. Ich versuche mal so schnell zu sprechen, mal eine Sprachnachricht mache, dass du dir dann schwer tun würdest dabei. Lifehack, also ich bin ja Koch.
Ja.
Ich könnte sagen, Lifehack ist langes Messer für kleine Gemüse. Ja?
Ja.
Also mit einem großen Messer eine Zwiebel schneiden, das ist das eine.
Nehme ich gern.
Ja, das auf jeden Fall. Scharfes Messer.
Ja.
Beim Zwiebelschneiden durch die Nase atmen.
Ja.
Tränen die Augen nicht. Was deine Performance am heimischen Herd sozusagen auf jeden Fall deutlich verbessert, sind drei Zutaten. Und zwar, es gibt einmal Crispy Chili.
Ja.
Crispy Chili in Öl. Ja. Das ist so eine Paste aus fermentierten Bohnen und frittierten Chili. Das ist so, egal wo es rangeht, danach ist es besser. Miso-Pasta, das gleiche. Und Ponzu. Ja.
Okay.
Also das
macht mich zum besseren Koch.
Das macht dich auf jeden Fall zum besseren Koch.
Genau, das sind auch die Lifehacks, die hätte ich genauso von dir erwartet. Ja. Die müssen von dir kommen. Und das ist auch mega down to earth. Das ist super geil. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war einfach großartig. Ja. Es war wieder, wie ich finde, pures Unternehmertum. Ich kann nur den Hut ziehen, wie man quasi diese Reise so beginnt und dann hinten raus so strukturiert abarbeitet. Ich bin unheimlich gespannt daraus, was jetzt noch von dir kommt. Ja, ich habe es ja genau zugehört. Ich will mir dieses Patisserie-Produkt mal angucken. Tausend Dank, dass du hier warst. Super, super cool.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Für mich krass gewertschätzt. Ja, wirklich und genau. Hoffe, dass wir auch in Kontakt bleiben.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, Dann wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß mit diesem Podcast. Ihr wisst, liken, abonnieren, teilen, alles, was man so machen kann, sehr, 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 sehr gerne. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Ich freue mich mit euch schon auf die nächsten Folgen und wünsche eine mega erfolgreiche Woche. Bis bald.